Ich halte sowieso Angela Merkel als eine Figur, die unser Land ruiniert hat. Schaut man sich ihre Geschichte an, da kann man auch Angela Merkel als die späte Rache der Sowjetunion am Klassenfeind sehen. Also das ist ja eine Wunderwaffe gewesen, wie die unser Land kaputt gemacht hat. Es wird milliardenschweres Anlagevermögen nach Abschreibung, wird einfach in die Luft gesprengt, unwiederbringlich zerstört, funktionierende Kernkraftwerke. Das ist wie ein Bildersturm. Da im kommunistischen China, da wurde das einer vorhergegangen, ne, der Mao, der hat gesagt, so jetzt wird das hier so gemacht und dann rennen alle hinterher und haben es dann auch gemacht. Stichwort großer Sprung nach vorn. Was ist das heutzutage anders in Deutschland, was dort gemacht wird? Die Steuern sind viel zu hoch für Unternehmen und für die Privaten. Da hat keiner mehr Bock. Wir stehen für keine alternative Politik. Wir stehen für eine normale Politik. Die ganzen Leistungsträger verlassen das Land, die fliehen vor der deutschen Politik und gehen weg. Und das ist natürlich unglaublich schädlich. Ich möchte eine Politik machen, die dafür sorgt, dass diese Menschen wieder zurückkommen und im Land bleiben. Es ist eine Kriegswirtschaft. Und die Deutschen haben nicht kapiert, dass das eigentlich primär ein Wirtschaftskrieg gegen die Bundesrepublik Deutschland ist. Lassen Sie uns mal hoffen, Herr Magnet, dass von unserem Land überhaupt noch was übrig ist, wenn die damit fertig sind.
Bei unserer diesjährigen Jahrestagung des Alternativ-WEF haben wir uns bisher mit so spannenden Themen beschäftigt wie Krieg und Frieden, wie Enteignung, wie die richtigen Anlageformen, die richtigen Investitionen. Wir haben hier bisher einen ausgesprochen konstruktiven Austausch genießen können. Doch nun dürfen wir uns auch mal die Frage stellen, wofür machen wir das denn überhaupt? Wozu soll das alles dienen? Was ist der tiefere Sinn dahinter? Wofür kämpfen wir? Was wollen wir bewahren? Was wollen wir schützen? Und das führt uns unweigerlich zur Frage, welche Bedeutung kommt Europa zu? Und wie können wir in Europa Frieden, Freiheit und Wohlstand bewahren? Und das bringt mir ein Bild eines jungen Mädchens vor Augen, die ihren Meister anschaut mit großen Augen und die Frage stellt, Meister, kann ein einzelnes Kind, kann eine einzelne Frau die Welt verändern? Der Meister lächelte milde und sagte, wer denn sonst? Und wenn aus diesem leidenschaftlichen Mädchen eine leidenschaftliche Frau wird, die dann auch noch das Glück hat, eine Partnerin an ihrer Seite zu wissen, die sie sanft in die Verantwortung schiebt, wobei sanft, das war letzten Endes so etwas wie eine sanfte Drohung, übernimm Verantwortung, geh raus, sonst packe ich meine Koffer. Wenn diese zwei Bedingungen aufeinandertreffen, dann kann etwas Großes entstehen. Und Sie alle freuen sich sicherlich, genauso wie ich, auf die nächste Frau, auf unseren nächsten Gast, ein Hoffnungsträger für Millionen von Menschen, die gemeinsam mit Stefan Magnet jetzt über die Zukunft von Europa sprechen wird. Freuen Sie sich mit mir gemeinsam und heißen Sie herzlich willkommen, Dr. Alice Weidel.
Ja, sehr geehrte Frau Dr. Alice Weidel, erstaunlich, wenn man alles so in Prag trifft. Ja. Schön, dass Sie hier sind bei unserem Alternativ-WEF, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier an unserer Veranstaltung teilzunehmen.
Sehr gerne.
Und wenn wir jetzt über Europa sprechen, dann habe ich schon ihre Gegner im Kopf, die immer sagen, ja, die AfD, die will ja Europa, die will ja Deutschland in Europa isolieren. Ich habe sie eigentlich als glühende Europäerin kennengelernt, die überhaupt nicht für Isolation steht, für Abschottung steht. Und können Sie uns vielleicht anfangs kurz zusammenfassen, wie Sie sich ein besseres Europa vorstellen würden?
Sehr gerne, Herr Magnet. Erstmal vorab vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist mir eine ganz große Ehre, hier beim, ich glaube, das zweite alternative Forum, beim zweiten alternativen WEF zu sein. Auch möchte ich herzlich die Teilnehmer hier begrüßen, die im Saal sind. Schön, dass Sie alle hier sind. Und ich freue mich auf den Tag. Also ich habe jetzt eben auch gelauscht, das vorherige Panel über Kryptoanlage, Währungsform, das hätte auch ganz gut gepasst, da hätte ich gerne mitdiskutiert und das ist wirklich sehr, sehr gut, also so die Beiträge, die wir gehört haben. Aber wir wollen ja heute jetzt bei Ihrer ersten Frage über Europa sprechen. Wie stelle ich mir das vor und wie sollten wir uns das vorstellen? Also Deutschland sollte in einem Verbund gesehen werden, europäischer, souveräner Staaten. Wir stehen für ein Modell. Wir stehen für ein Modell unabhängiger, souveräner Nationalstaaten, also für dieses sogenannte Europa der Vaterländer. Und wir stehen ein für Reformen unbedingt, dieses bürokratische Monster, was mich persönlich viel mehr an die Überbleibsel der Sowjetunion erinnert, zurückzubauen und die Europäische Union eigentlich auf ihren Kern zurückzuführen. Und das geht nur durch Kompetenzrückbau, die Zehntausenden von Bürokraten und Beamten rauszuschmeißen, die Leute unterdrücken, die Unternehmen und den Privatverbraucher mit Verboten überziehen. Das ist völlig entgegen der Idee des freien Wettbewerbs, des freien Wirtschaftens und auch freier Bürgerrechte. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, um es mal zusammenzufassen.
Genau da würde ich gerne einhaken, denn Ihr Fachbereich unter anderem ist ja die Wirtschaft. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass mit Jahresende 2025 in Deutschland je nach Schätzungen bis zu 30.000 Insolvenzen angesagt sein werden in Deutschland, hinter all diesen Zahlen stehen ja Unternehmen, stehen ja Geschichten. Und teilweise Unternehmerfamilien seit vielen Generationen erfolgreich mit viel Herzblut dran gearbeitet, dann kommen ja sehr viele Gesetze oder hauptsächlich Normen aus dieser EU, die uns vorgeben, die den Mitgliedstaaten vorgeben, wie sie zu wirtschaften hätten. Dort müsste man ja wahrscheinlich ansetzen, tatsächlich, wenn man als souveränes Deutschland einem EU-Apparat entgegentritt.
Das ist richtig. Ich sehe das mittlerweile ein bisschen anders, da wir zwei Sichtweisen einnehmen müssen. Einerseits die Sichtweise, was wirkt von der EU auf die Nationalstaaten? Das haben wir ja eben schon angerissen. Das ist eigentlich die überbordende Bürokratie und das supranationale, also europäisches Recht, nationales Recht bricht. Das verstößt komplett gegen die vertikale Gewaltenteilung. Denn in den Nationalstaaten selbst sitzen die gewählten Parlamente. Denn es gilt immer noch das Prinzip der Volkssouveränität, was durch die Europäische Union absolut durchbrochen wird. Aber was Deutschland anbelangt, Sie haben gerade die Zahl der Unternehmensinsolvenzen genannt. Wenn wir es aufs Jahr hochrechnen, sind die Schätzungen bei ungefähr 20.000 plus Unternehmensinsolvenzen. Das sind 60 Unternehmensinsolvenzen pro Tag und das nur dieses Jahr. Also wir hatten schon bereits Spitzenwerte im Vergleich zu den so im 10-Jahres-Vergleich im Vorjahr 2023 ebenfalls, denn die deutsche Regierung, die Ampel hat damit begonnen, also eigentlich fing es unter Angela Merkel an. Ich halte sowieso Angela Merkel als eine Figur, die unser Land ruiniert hat, absolut ruiniert hat. Und schaut man sich ihre Geschichte an, da kann man auch Angela Merkel als die späte Rache der Sowjetunion am Klassenfeind sehen. Also das ist ja eine Wunderwaffe gewesen, wie die unser Land kaputt gemacht hat. Aber dann fortgeführt, der Brandbeschleuniger war die Ampel, aber jetzt kommt's. Diese Regierung ist auch wirklich voll dabei, den Pfad der Ampel in einer vollen sozialistischen, linken, grünen Ideologie weiter zu verfolgen. Und wir schädigen uns selbst. Die drei Regierungen schädigen unser Land. Das ist eine kollektive Selbstschädigung. Und das sehen Sie immer dann, wenn die nationalen Interessen überhaupt gar nicht mehr vertreten werden. Wo vertritt diese Regierung unter diesem schrecklichen Kanzler Friedrich Merz, den ich absolut für inkompetent halte, eine absolut inkompetente Figur, der dieses Land weiterhin schädigt? Dabei ist das überhaupt gar nicht so komplex. Unsere Energiepreise sind viel zu hoch. Wir fliegen überall aus dem internationalen Wettbewerb raus. Unser Rückgrat ist die Automobilindustrie, der Verbrennermotor. Da kommen Sie wieder ins Spiel, ne? Verbrennerverbot, EU-Ebene. Aber es ist unterstützt von der deutschen Regierung. Da wird überhaupt gar nichts gemacht. Dann haben wir die Gebäudeenergieverordnung. Das finden wir auch ganz toll. Und wenn die CSU dann anfängt, in Bayern die Kernkraftwerke einfach in die Luft zu sprengen, man muss sich das vorstellen. Das ist wie ein Bildersturm. Das ist ein Maschinensturm, eine Technologiestürmerei in unserem Land. Das erinnert mich geschichtlich an diese einzelnen Kampagne von Mao Zedong. Da im kommunistischen China, da wurde das einer vorhergegangen, ne, der Mao, der hat gesagt, so jetzt wird das hier so gemacht und dann rennen alle hinterher und haben es dann auch gemacht. Stichwort großer Sprung nach vorn. Was ist das heutzutage anders in Deutschland, was dort gemacht wird? Es wird milliardenschweres Anlagevermögen nach Abschreibung, wird einfach in die Luft gesprengt, unwiederbringlich zerstört, funktionierende Kernkraftwerke, die im Übrigen einen CO2-neutralen Fußabdruck haben, werden in die Luft gesprengt und ein Land wie Deutschland, ein Industrieland, hängt sich an den Flatterstrom mit explodierenden Energiepreisen und diese Schwäche der erneuerbaren Energien wurde ja vorher kompensiert durch günstiges russisches Gas. So, und da komme ich noch mal zu der Europafrage. Was fällt denn eigentlich der europäischen Führung ein, so dermaßen einzugreifen, sich gegen Russland zu stellen, dass unsere nationalen Interessen absolut nicht mehr vertreten werden, ganz im Gegenteil geschädigt werden, denn zweierlei Dinge müssen wir verstehen. Wir können nicht ohne Russland einen Krieg in Europa herbeiführen. Das ist das eine. Und das andere ist, unsere Wirtschaft ist nicht kompetitiv ohne russisches Erdgas. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Und genau das hat der Präsident Donald Trump nämlich verstanden. Was macht der? Der vertritt beinhart seine nationalen Interessen. Ihm geht es nur um einen günstigen Rohstoffimport von den Russen, weil Russland den Vorteil hat, auf günstigen Ressourcen zu sitzen. Und darum will Donald Trump den Deal haben für sein Land. Und die dummen Europäer, die dumme europäische Führung macht genau das Gegenteil und stellt uns noch zusätzlich ins Abseits. Wie dumm kann man sein?
Zum Umgang mit Russland möchte ich nachher tatsächlich noch darauf zurückkommen. Ich würde gerne bei der Energie, bei der grünen Transformation, bei den Vorgaben aus der EU und der Überspitzung seitens der aktuellen Regierung nochmal bleiben. Wie würde sich Deutschland gegenüber der Europäischen Union gerade hinsichtlich dieser grünen Transformation, des Green Deals, der Energiefrage, wie würden Sie sich da positionieren?
Wir als Alternative für Deutschland?
Ja, und wenn Sie auch in der Verantwortung als Kanzlerin wären. Wie müsste Deutschland gegenüber der Europäischen Union beispielsweise in der Energiefrage auftreten? Mhm. Lässt man sich dann diktieren, dass man keine russische Energie nehmen darf?
Jetzt fällt mir gerade auf, dass wir beide das Wort alternativ mit dem Namen haben. Einmal das AWEF und einmal die AfD. Und ich finde, wir sollten insgesamt schon vielleicht in die Zukunft denken und dazu übergehen, das Wort alternativ in Frage zu stellen. Warum? Wir stehen für keine alternative Politik. Wir stehen für eine normale Politik. Mhm. Wir wollen Normalität in unseren Ländern haben. Das ist es, das ist doch der Punkt. Mhm. Und der sollte, das ist ja genau das, das ist das Framing im Übrigen. Die anderen werden so als Mitteparteien dahingestellt, dass das angeblich normal sein soll. Dabei ist das extremistische Politik, ja, was eigentlich gemacht wird. Und wir machen normale Politik, einfach nur mal so, um das klarzustellen. Und jetzt auch zu Ihrer Frage zurück. Dieser Green Deal, das ist ja nicht mehr normal. So, und wir haben auch eben da über Vermögensfragen gesprochen, da kommt mir gleich in den Sinn digitaler Euro, Vermögensregister sind alle solche Stichpunkte, vielleicht haben wir nachher noch Zeit darüber zu sprechen, aber Sie haben ja konkret die Frage zur grünen Politik gestellt. Ja, das ist eine Politik nochmal der kollektiven Selbstschädigung. Das ist etwas, was die europäischen Unternehmen asymmetrisch schädigt und im internationalen Wettbewerb völlig in den Nachteil setzt. Stichwort CO2-Abgabe. Das muss ich mir mal vorstellen. Andere Unternehmen, US-amerikanische, chinesische Unternehmen, die müssen die CO2-Abgabe sicherlich nicht zahlen. Wie kommt denn eigentlich eine EU und europäische Regierung mit diesen ganzen Versagern oben drüber, wie kommen die eigentlich darauf, zu den ohnehin schon hohen Energiepreisen nochmal eine Besteuerung draufzusetzen, sie im Januar 2025 nochmal nach oben zu setzen. Die CDU hat das gemacht, hat das mit unterstützt. Und dann somit nochmal ein Beschleuniger zur Verteuerung der Energie zu sorgen. Das ist eine Politik voll nochmal gegen die Unternehmer, aber auch gegen die Bürger. Ich meine, die ihre Rechnung nicht mehr zahlen können. Wenn man dann zur Tankstelle fährt, dann kann man den Sprit nicht mehr zahlen. Es ist alles unglaublich teuer geworden und es ist Politik gemacht. Und genau da werden wir ansetzen. Und das habe ich auch in vielen meiner Reden im Bundestag, habe ich das dargelegt. Wir setzen auf eine normale Energiepolitik. Dazu gehört ein diversifiziertes Energieangebot aus Kernkraft natürlich, aus dem Import von russischem Erdgas natürlich und grundsätzlich grundlastfähiger Energieform. Das heißt, die komplette Streichung der Subventionen für das EEG und die komplette Abschaffung jeglicher CO2-Abgaben. Dafür stehen wir. Und das ist normale Politik. Das ist normale Politik, die auch die Unternehmen sehen wollen. Und da haben wir noch gar nicht insgesamt über den Wust der Steuerpolitik geredet. Die Steuern sind viel zu hoch für Unternehmen und für die Privaten. Das ist in Österreich noch mal ein bisschen anders. Also da haben wir noch mal andere Steuerfüße insgesamt. Aber Deutschland hat mit die höchsten Steuern und Abgaben. Der deutsche Staat liebt anscheinend, schauen Sie in die Finanzämter, schauen Sie an den Beamtenstock, der da aufgebaut wird, noch weiter unter der Regierung Merz im Übrigen, die ganze überbordende Bürokratie an, die noch zusätzlich die Unternehmen und jedes Wirtschaften, jede Innovation abwürgt, da hat keiner mehr Bock. Und darum verlassen die Leistungsträger in Scharen, wenn man sich die Zahlen letztes Jahr anguckt, irgendwie schon wieder 270.000, die ganzen Leistungsträger verlassen das Land, die fliehen vor der deutschen Politik und gehen weg. Und das ist natürlich unglaublich schädlich. Ich möchte eine Politik machen, die dafür sorgt, dass diese Menschen wieder zurückkommen und im Land bleiben. Das ist normale Politik, keine Alternative.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Neben der Besteuerung von fleißigen und arbeitenden Menschen, neben den allgemeinen katastrophalen Zuständen in der Wirtschaft, was das Geld betrifft, was die Gängelungen betrifft, kann man ja natürlich in Deutschland auch, das Stadtbild war viel in der Diskussion in letzter Zeit, die Massenmigration überhaupt nicht ausklammern. Das ist für viele auch ein Mitgrund, warum sie flüchten. weil Deutschland sich verändert, weil Deutschland überfremdet wird. Und Sie haben vorhin sehr leidenschaftlich Angela Merkel angesprochen. Mit ihr hat das Ganze ja nochmal einen Turbo bekommen 2015. Und wir haben europäische Staaten gesehen, die einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben, wie etwa Viktor Orban in Ungarn. Wie würden Sie sich hier positionieren? Logischerweise, die AfD trägt in ihrer Identität die Ablehnung der Massenmigration an sich. Aber wie könnte man sich gegenüber dieser EU, die ständig hier ja Vorgaben macht und die Staaten in eine Richtung drängen möchte, nämlich der offenen Grenzen, wie könnte man sich hier behaupten?
Also unter einer AfD-geführten Regierung, darauf wird es hinauslaufen, weil wir stärkste Kraft sind, strukturell in Deutschland, jetzt bundesweit. Also wir haben uns etabliert als stärkste Kraft vor der CDU, ganz zu schweigen von Ostdeutschland, wo wir jetzt bei 40% liegen, weil die Menschen endlich einen Politikwechsel haben wollen. Und ich werde Ihnen vorhersagen, dass das noch weitergeht, warum alle in Panik ausbrechen und irgendwie Verbotsdebatten einbringen, was somit so das undemokratischste Vehikel ist. Aber das zeigt eigentlich mehr, wie sehr die anderen an der Wand stehen, weil sie einfach immer Politik gegen das eigene Volk gemacht haben und die Interessen nicht vertreten. Ja, insgesamt das Phänomen der Massenmigration ist völlig klar. Wir sind dort positioniert. Viktor Orban muss dafür einen hohen Preis zahlen. Ich habe jetzt dieses Jahr viele Gespräche mit ihm geführt. Und für all diejenigen, die das noch nicht wissen, also Ungarn muss Strafe an die Europäische Union zahlen, dass sie die EU-Außengrenzen sichern. Also das ist völlig absurd. Und dementsprechend würde eine AfD-geführte Regierung Folgendes tun, die EU dazu zwingen, sich zu reformieren. Als größter Nettozahler haben wir das Recht dazu, endlich mal Druck aufzubauen. Und zwar erstmal dahingehend, die europäischen Verträge so abzuändern, dass jedes Land, so fangen Reformen an, erstmal ein Vetorecht hat gegen europäische Verordnungen. Also das ist das eine. Also wenn Ihnen zum Beispiel das Verbrennerverbot nicht passt, dann können Sie als Deutschland sagen, wir machen da nicht mit und dann sind Sie raus. Nur so haben Sie überhaupt Wettbewerb, weil so wie die Europäische Union jetzt konzipiert ist, ist es ein Gefängnis, aus dem niemand raus kann. Das ist ja genau die Konzeption der Sowjetunion, da konnte ja auch keiner raus. Ne? Das sind ja so Sachen wie kommunistische Systeme funktionieren, da muss immer eine Mauer drumherum gezogen werden, dass die Leute nicht abbauen können. Für mich ist die Europäische Union ganz ehrlich in der derzeitigen Konzeption nichts anderes. Was wir brauchen, ist der Binnenmarkt. Der Binnenmarkt macht Sinn, eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, obwohl das nur theoretisch, weil das, was ich in Bezug auf die Ukraine jetzt gesehen habe, also so fatal ist, so eine unglaublich dumme Politik, die hier vollzogen wird, dass da eigentlich schon berechtigte Zweifel angemeldet sind. Aber eigentlich so von der Theorie würde es Sinn machen, dass wir eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik verfolgen sollten. Und insgesamt diesen bürokratischen Überbau abbauen sollten. Das heißt, die zweite Forderung wäre Kompetenzrückbau, Rückverlagerung auf die Entscheidungskompetenzen der Nationalstaaten. Und ich komme rein beruflich, aus dem Bereich auch mit der Restrukturierung. Ich habe viele Kostenprogramme gefahren und da sollte man einfach über die Europäische Union ein richtiges Kostenprogramm drüber rutschen, in dem die ganzen Leute freigesetzt werden, die sich dort bequem gemacht haben. Das gesamte Europäische Parlament, das braucht man so eigentlich auch nicht. Das ist alles viel zu teuer. Alles weg damit. Man sollte die Staaten wieder in die Freiheit entlassen und man sollte das eben auch artikulieren. Und Deutschland könnte das erzwingen, indem die Zahlungen ausbleiben. Ganz einfach.
Das wäre tatsächlich meine nächste Nachfrage gewesen. Denn wenn Deutschland sein wirtschaftliches Gewicht in die Waagschale werfen würde, wer soll denn den ganzen Laden noch bezahlen? Warum tut das kein deutscher Politiker? Wir wissen es natürlich, weil sie gar kein Interesse haben, weil sie anderen Lobbys dienen. Aber Sie würden das tun.
Ja, lassen Sie uns mal hoffen, Herr Magnet, dass von unserem Land überhaupt noch was übrig ist, wenn die damit fertig sind. Also ich werde mittlerweile, ich weiß nicht, wie es so wie es Ihnen hier geht, aber wenn ich das so beobachte, so dieser strukturelle, industrielle Zerfall des deutschen Wohlstandes, was da gemacht wird. Ich meine, das ist ja nichts anderes, was Sie in den letzten Jahren gesehen haben. Und dementsprechend kann ich mir nur wünschen für unser Land, dass wir als Alternative für Deutschland schnell genug sind, um ans Ruder zu kommen, um diesen sich beschleunigenden Zerfall unseres Landes entgegenzustellen. Also das muss jetzt so schnell wie möglich, so wie so ein Block, muss das beendet werden. Weil das Problem ist, wenn Dinge ins Rutschen geraten, dann wird das aufgrund der Gravitation irgendwann so und aufgrund, also Gravitation und Masse, das ist es ja gerade, so schwer, dass sie es nicht mehr aufhalten können. Das ist genau meine persönliche Sorge, dass wir wirklich schnell genug sein müssen, um das überhaupt noch aufzuhalten. Also mein Punkt ist eigentlich, es ist noch der Fall. Aber ich weiß nicht, wie lang das noch so sein wird. Schauen Sie sich das Schuldenpaket an, was da verabschiedet wurde. Mit dem alten, nicht legitimierten, abgewählten Bundestag wurde unsere Verfassung verändert, um in französische Verhältnisse einzutreten. Die Staatsverschuldung von Deutschland steigt dadurch innerhalb der nächsten 3 Jahre sprunghaft von 62% auf über 83% an. So, was das für die deutschen Staatsanleihen bedeutet, das haben wir auch gesehen. Ein Sprung von fast 100 Basispunkte innerhalb von 48 Stunden. Das heißt, insgesamt wird die Finanzierung des ganzen Spaßes, dieser ganzen Sozialisten da oben immer, immer teurer. Das heißt, wir laufen, wenn wir so weitermachen, eine Staatspleite rein. Frankreich ist schon pleite, das ist schon im Status der Insolvenzverschleppung. Und dementsprechend ist das, was wir in Deutschland gerade sehen, eine absolute unseriöse haushalterische Politik und insgesamt eine, ja, ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt, eine Politik der kollektiven Selbstschädigung, der man unbedingt entgegentreten muss.
Wenn man den Wirtschaftsweisen glaubt, die sich ja zu Wort gemeldet haben, dann ist ja 2029 spätestens hier der Pleitefall eingetreten, weil man kein Budget mehr für andere Ausgaben hätte, außer für die wahnsinnigen Kernbereiche wie Klima, Rüstung, die jetzt definiert wurden. Sie haben auch gesprochen, dass natürlich den entsprechenden EU-Eliten klar ist, wohin die Reise geht und dass es auch vollkommen klar ist, dass es in den Abgrund führt. Die Digitalisierung könnte ja für die Mächtigen eine Möglichkeit sein, zumindest wurde das bei uns heute auch schon diskutiert, dass das digitale Zentralbankgeld, die Verknüpfung mit digitaler Identität, dass das eine Form der Repression gegen die Bürger und auch gegen Oppositionen sein wird.
Na klar, natürlich ist es das und darum will man das ja auch. Ich meine, das ist ja alles miteinander verknüpft. So, also ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir gesehen haben während der Corona-Maßnahmenpolitik, dass das ein Testrun, ein Testlauf für was Größeres gewesen ist. Man hat ganz genau die Systeme getestet, wie weit man mit repressiven Maßnahmen gehen kann, um die Bürgerrechte einzuschränken und inwieweit die Menschen mitmachen durch Manipulation, Agitation und Propaganda durch die Medien. Das ist alles eine Begleitung gewesen des politmedialen Komplexes, um die Leute einfach komplett fertig zu machen. Mit einem der größten Lügen überhaupt, genauso wie mit der Angst vor dem Klimawandel. Es ist genau der gleiche Mechanismus. So, und jetzt kommt's. Oh, jetzt müssen wir die Bürger da überwachen. Das geht ja voll in den Überwachungsstaat rein. Warum? Ja, man möchte keine unangenehmen Bürger haben. Man möchte da wie à la George Orwell 1984, kann man wunderbar sehen, da wird ein externer, imaginärer Feind kreiert, da werden die Leute überwacht, Aldous Huxley ist auch ganz, ganz interessant, Ray Bradbury auch, ne, Fahrenheit, das Buch, wunderbare Bücher, die eine Dystopie zeichnen von der Zukunft, in die wir volle Kanne reinlaufen. Eine von der Leyen träumt nachts davon, dass sie unsere Nachrichten mitlesen kann. Also meine werden sowieso alle mitgelesen. Ich glaube, ihre auch. Also sie sind auch also ein bisschen ungemütlich. Aber dann, wie schön wäre es dann auch noch, wenn wir beide nicht mehr mit Bargeld, wenn ehrlich gesagt, Sie alle hier nicht mehr mit Bargeld zahlen könnten, da kann man Sie kontrollieren. Und jetzt kommt's nämlich, wenn Sie nämlich nicht nach der Pfeife tanzen der Mächtigen, wenn Sie dann in den Corona-Zeiten noch gesagt hätten, hey, ich lasse mich nicht impfen, da meinen Sie mal, was passiert wäre, wenn man da schon das Mittel gehabt hätte, so ein Söder in Bayern oder da irgendwie so ein Lauterbach, die hätten damit, was die mit den Ungeimpften, Kontosperrung. So, dann hätte man unter der Brücke schlafen können. So, weil der digitale Euro ist nichts anderes als ein Mittel der politischen Repression. Ne? Wenn Sie ein Abweichler sind, dann kann Ihnen das gesperrt werden. Und man kann Ihnen Vermögenswerte wegnehmen. Man kann sie einfach konfiszieren, wenn sie nur noch elektronisch vorhanden sind. Darum geht es letztendlich. Wir haben eben, ich habe das andere Panel gehört, über Immobilien gesprochen. Keine westlichen Immobilien mehr. Der eine sagt, er will Immobilien kaufen. Der andere rät davon ab. Ich bin auch beim Letzteren, wo ich ganz klar sage, also wer jetzt noch Immobilien kauft, das ist ein Gegenstand von Zwangshypotheken. Wir haben das in Deutschland durch das Lastenausgleich Gesetze in den 50er Jahren gesehen, wie schnell das gehen kann. Da kommt eine Zwangshypothek drauf, dann können Sie die auch noch mit abzahlen. So, und das sind einfach diese ganzen Mittel. Goldverbot kommt dann auch. Goldverbote sind eine Vorstufe für Kapitalverkehrskontrollen. Wenn der Euro weiter abrauscht, und das wird er, der Euro überlebt nur aufgrund von Stützungskäufen der Zentralbanken, und zwar der ausländischen Zentralbanken, die ihre eigene Währung, die Starkwährung, verkaufen gegen den Euro. Die müssen ja noch diesen Scheiß aufnehmen, so diese gesamte Weichwährung. So, und dann kommen Goldverbote. Das heißt, wir haben das im Vorfeld des Ersten Weltkrieges und während des Ersten Weltkrieges gesehen, über Kriegsanleihen, ne, Eintausch so in Gold, aber sie konnten das nachher nicht mehr, also es war nicht mehr fungibel. Und das hat damit zu tun, dass die Leute nicht mehr aus den Staatswährungen rausgehen können. Und darum will man den digitalen Euro haben. Man weiß, es ist eine Schrottwährung, es ist Fiat-Geld, es ist nur elektronisch, und man will die Leute unter Druck setzen, dahingehend, dass sie nicht mehr ihre Meinung sagen können, dann werden denen die Konten gesperrt, und andererseits, dass sie aus dieser Währung, aus diesem Fiat-Geld nicht mehr raus können. Ganz einfach. Und dementsprechend müssen wir alle das unbedingt verhindern, dass diese Politik überhaupt weiter durchgeführt wird. Wir müssen alles daran setzen, und das ist wirklich vielleicht ein emotionaler Appell, weil es geht hier wirklich um alles. Es wird um unsere Freiheit gehen, es geht um unser Vermögen, es geht um unsere Kinder, die daran gehindert werden, überhaupt noch vernünftigen Vermögensaufbau zu tätigen. Und wenn Sie erst das Vermögen weggenommen haben, die Grundlagen des Wohlstandes, so effizient, wie das in Deutschland gemacht wird, ne? Also wenn dann alles weg ist, wenn dann zwei Leute arbeiten müssen, die Kinder in schrottige Bildungssysteme rein müssen, wo dann auch nur nicht mehr vernünftig Deutsch gesprochen wird, dann haben Sie nachher gar keine Grundlage mehr, eine erfolgreiche Volkswirtschaft oder ein erfolgreicher Nationalstaat zu sein, wenn man den Menschen deren Grundlage, Wohlstand, Selbstbewusstsein, die Bildung nimmt. Und darum sage ich auch, wir stehen nicht nur, wir beide, für eine nationale, normale Politik, sondern wir stehen vor allem für eine bürgerliche Politik. Weil das, was gerade gemacht wird, alles andere als bürgerlich ist, sondern eine absolut unseriöse, unbürgerliche Repressionspolitik, die mit Demokratie im Übrigen überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Ich war ein bisschen lang. Ich war leider ein bisschen lang. Aber das ist so, das sind so meine, das war leider ein bisschen lang. Es ist so mein Leibthema, wie man es vielleicht gemerkt hat. Aber das ist so, diese ganzen Mechanismen, die hier eingerichtet werden, das ist ein Playbook, das ist ein Drehbuch zur Unterdrückung der Menschen auf diesem Kontinent. Das muss unbedingt verhindert werden.
Ist das nächste Kapitel in diesem Playbook, das große Finale, vielleicht der Krieg? Ist das, jetzt kann man sagen, für uns unbestritten, wir haben das leidenschaftlich schon diskutiert, gestern und heute, 2029, eben muss man kriegstüchtig sein und so weiter. Aber es wäre ja auch ein perfektes Mittel der Herrschenden, diesen Kriegsausnahmezustand, den Spannungsfall oder wie auch immer das dann genannt wird, für die Repression zu nutzen, keine Wahlen mehr wie in der Ukraine abzuhalten, ja. So einen Politwechsel überhaupt zu verunmöglichen und natürlich gegen alle Kritiker vorzugehen. Der Krieg wäre ja eigentlich eine Lösung für die abgehalfterten Regierungen, sich noch länger am Ruder zu halten.
Aber natürlich. Also das, was die Europäer sich vorgestellt haben, das wird ja jetzt durchkreuzt durch den amerikanischen Präsidenten, der einfach nur seine Interessen vertritt, weil der wird jetzt auch darauf gekommen sein, das ist jetzt meine Hypothese, dass er unbedingt einen Deal machen muss, weil ihm die Preise durch die Decke gehen. Er hat versprochen, die Lebenshaltungskosten zu senken. Das hat ihn auch jetzt die letzten Wahlen gekostet in New York und New Jersey, weil er das nicht vollziehen kann. Die Zollpolitik hat die Importpreise nochmal deutlich erhöht. Das heißt, die Konsumenten müssen jetzt noch mehr zahlen. Das ist ja genau das. Ich meine, ich weiß nicht, ob er seine Zollpolitik sauber durchdacht hat, aber es ist eigentlich jetzt das Gegenteil, was er eigentlich haben will, dass er nämlich die Lebenshaltungskosten senken wollte. Und Zölle bedeuten, dass die Importkosten steigen auf die gesamte Wertschöpfungskette. Nun denn, dann hat er sich überlegt, oh, ich muss das jetzt irgendwie kompensieren. Und zwar, das geht nur durch günstige Energie. Und das geht nur mit Russland. Und darum will er diesen Deal haben. Das haben natürlich alles die Europäer noch nicht kapiert. Also die wollen das unbedingt machen. Und der Ukraine-Krieg hing eigentlich nur an einer rein europäischen Subventionspolitik für Zelensky. So, an finanziellen Mitteln, an Waffen, gut, was wir denen geliefert haben, ist ja sowieso nur Geld und alte Waffen, aber ansonsten kam da ja auch nicht viel. Aber das ist natürlich eine Apparatur gewesen, ein Instrumentarium, diesen Krieg immer weiter zu prolongieren, weil man diesen Krieg will. Es ist eine Kriegswirtschaft und die Deutschen haben nicht kapiert, dass das eigentlich primär ein Wirtschaftskrieg gegen die Bundesrepublik Deutschland ist. Ich meine, welcher Staat hat so ein Selbstbewusstsein, dass man unter dem Teppich Fallschirm springen kann und lässt sich die Energieinfrastruktur vor der Nase wegsprengen und macht dann auch noch den Duckmäuser und stimmt gegen die Aufklärung, gegen den Angriff auf unsere Energieinfrastruktur. Das muss man sich alles mal vorstellen. Das muss man sich alles mal vorstellen. Das ist eine Kriegswirtschaft, ne, die man weiterführen will. Und darum sind die jetzt auch alle so hysterisch und sagen, ich meine, hinter der Bühne sagt der Merz natürlich, ach, so einen Frieden, den wollte ich ja auch immer haben. Also ist eine ganz tolle Idee. Im Vordergrund macht er da die Kriegstrommel da zusammen mit Macron, den niemand mehr haben will. Und zusammen mit, wie heißt er nochmal, Sir Keir Starmer, die unbedingt diesen Krieg wollen. Aber in der Geopolitik, wer sind denn Deutschland, Britannien und Frankreich überhaupt noch? Wir haben uns in dieser Ukraine-Frage international voll aus dem Rennen genommen. Und der Ukraine-Krieg ist nichts anderes als ein Katalysator gewesen für unseren Bedeutungsverlust. Man muss es einfach so sagen.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Jetzt haben Sie vorhin schon bezüglich der Energie gesagt, ja, natürlich wird es Energie aus Russland geben. Unter einer Kanzlerin Alice Weidel würde es Energie aus Russland geben. Sie haben sich ja immer wieder und auch jetzt klar gegen diesen Krieg ausgesprochen und gegen diese Kriegswirtschaft. Wenn man ein bisschen in die Zukunft denkt, die Umfragewerte in Österreich für einen Herbert Kickl sind ja ähnlich gut wie für Sie. Wenn es jetzt gelingen würde, in Österreich Herbert Kickl als Kanzler, in Deutschland Alice Weidel als Kanzlerin, dann haben Sie Ihren Freund, Sie haben sich dieses Jahr ja wiederholt getroffen, Viktor Orban in Ungarn. Könnte man eine Friedensachse Berlin, Wien, Budapest bilden und sollte man aus Ihrer Sicht den Gesprächskanal nach Russland offen halten? Das ist ja eine Frage, die man sich ja immer wieder stellt. Orban tut das ja. Sollte man hier versuchen, auch nach wie vor Lösungen zu finden?
Absolut. Also das ist das, was Sie seit dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 sagen, ganz klar. Und Viktor Orban macht das sehr gut. Ich habe ein Gespräch mit Viktor Orban über seine Bemühungen in den Friedensverhandlungen geführt. Letzten Monat war ich wieder in Budapest. Und vielleicht so viel gesagt, weil es auch ein vertrauliches Gespräch ist. Viktor Orban trägt einen maßgeblichen Anteil daran, ein Moratorium auszuarbeiten, also einen Friedensplan zur Beendigung dieses schrecklichen Krieges, und wird dafür von den europäischen Partnern, oder Partner sind es ja nicht mehr, von den europäischen Führern wird er dafür gescholten, und das völlig zu Unrecht. Wenn ein Frieden in der Ukraine hergestellt wird, dann wird Viktor Orban absolut maßgeblich einen Anteil daran gehabt haben, weil er zwischen Ost und West vermitteln kann. Und genau dort, wo Viktor Orban steht, da stehen wir inhaltlich auch. Wir sind aber keine Regierungspartei. Dementsprechend können wir uns nicht anmaßen, uns auf die Stufe mit Viktor Orban zu stellen. Aber inhaltlich stehen wir genau dort, für einen Frieden zu sorgen. Und nochmal, ein Frieden in Europa kann nur mit Russland stattfinden und nicht ohne. Und darum sollte man auch immer in den Dialog mit Russland getreten sein. Und Deutschland hätte sich als ehrlicher Makler einsetzen müssen und über die diplomatischen Kanäle immer mit Russland kommunizieren müssen. Das wäre eigentlich unsere Aufgabe gewesen. Aber dadurch, dass wir so verbohrt sind, dass unsere Regierungen so verbohrt sind, ist das leider nicht zustande gekommen. Und wir können einfach nur hoffen, dass Donald Trump erfolgreich ist, obwohl er hart seine eigenen Interessen vertritt. Aber wir sind bei diesem Frieden, bei diesem möglichen Frieden, lediglich Zaungast und Trittbrettfahrer, weil er genau das beendet hat, oder die Möglichkeit, das zu beenden, was wir die ganze Zeit hintertrieben haben, also wir Europäer. Und das ist unglaublich schädigend gewesen, und das ist auch das, was die Amerikaner unglaublich an uns nervt, dass wir Trittbrettfahrer sind, dass wir unsere Interessen nicht vertreten, dass wir Duckmäusern, das ist auch das. Ich wurde für den Begriff Sklavenstaat, wurde ich hart kritisiert während des Wahlkampfes, aber das ist genau das, was die USA nicht wollen. Sie wollen eigentlich Partner auf Augenhöhe haben, aber die europäischen Führer, also die Staatsführer, sind überhaupt gar nicht in der Lage, ihre nationalen Interessen zu vertreten. Das ist der Grund, warum wir jeglichen Respekt verloren haben von Seiten der USA. Sie respektieren uns nicht. Das muss jedem klar sein. Aber vor allen Dingen von Seiten Russlands, von China mal ganz zu schweigen. Im Übrigen, Deutschland, weil ich bin eine deutsche Politikerin, Deutschland heißt auf Mandarin Dölgor, das heißt das Land der Tugend. Deutschland stand extrem hoch im Kurs bei den Chinesen, weil wir eigentlich den Ruf haben, diszipliniert und ordentlich zu sein, tugendhaft. Und auch dieser Ruf, diese Reputation ist völlig ramponiert, warum auch der Besuch unseres peinlichen Außenministers Wadefuhl da in die Brüche gegangen ist, da nach China zu fliegen, weil ihm kein roter Teppich mehr ausgerollt wird. Und da sollen eigentlich alle Alarmglocken gehen, dass wir uns wirklich mit allen scherzt haben. Also Deutschland ist in der schwächsten Position, und das muss unbedingt aufgearbeitet werden und korrigiert werden mit einer normalen bürgerlichen Außenpolitik.
Jetzt wird man wahrscheinlich, desto näher diese Kriegsvorbereitungen kommen, wir werden das Jahr 2026 als ein Jahr der totalen Eskalation des verbalen Aufrüstens erleben. Denn man muss ja für die Kriegswirtschaft, wie es bei Klima ja ähnlich war, natürlich das allgemeine Milieu dafür schaffen, mediale Milieu, das politische Milieu. Und dann wird man immer mehr gegen die AfD vorgehen, weil sie sich zumindest theoretisch für einen Kommunikationskanal nach Russland offen halten. Man wird sie prügeln, genauso wie uns alternativen Medien. Wir werden ja auch geprügelt, wir werden Putin-Sprachrohre etc. So geht's ihnen ja auch. Aus meiner Sicht sollte man über das Stöckchen, das ihnen, dass die diese verkommenen Mainstream-Medien einem hinhalten, eigentlich gar nicht mehr drüber springen, genauso wie bei Begriffen wie rechts oder rechtsextrem und so weiter. Wie werden Sie damit umgehen in Zukunft? Das interessiert mich natürlich.
Ja, ich hatte schon mal gesagt, es ist tatsächlich so, dass das Spannungsfeld für mich persönlich, und ich glaube, das hat man jetzt auch heute wieder rausgehört, das Spannungsfeld besteht für mich nicht aus links und rechts. Mhm. So, und ich wurde dafür auch kritisiert, dass ich beispielsweise Adolf Hitler als einen Linken bezeichnet habe. Ich stehe weiterhin dafür. Ich meine, man kann sich da dogmengeschichtlich wunderbar drüber streiten. Ich will die Diskussion auch hier nicht aufmachen. Das ist weiterhin meine Haltung. Dieses Spektrum zwischen links und rechts, das ist eigentlich nicht mehr das oder nicht das Thema der heutigen Zeit. Das Thema der heutigen Zeit ist eigentlich das Spannungsfeld zwischen Freiheit und staatlicher Repression. Das ist es eigentlich. Für mich persönlich. Und ich weiß ja dann auch immer, sowas kommt, ach ja, ich meine, wieso ist das die AfD, warum sagt die das, wir sind doch hier die Rechten und so. Ja, rechtskonservativ auch, aber man muss immer Prioritäten setzen und prioritär für mich persönlich ist, das aufzuarbeiten, dass wir uns durchsetzen gegen einen übergriffigen Staat, um unsere Freiheitsrechte zu bewahren. Und das ist auch genau der Treiber, warum ich in die Politik gegangen bin. Das ist der Grund, warum ich heute hier sitze. Das ist für mich das Thema.
Freiheit gegen staatliche Repression. Deutschland, das Land der Tugend. Das wäre nun meine abschließende offene Frage. Was ist für Sie Deutschland im europäischen Verbund? Was ist für Sie Europa? Denn ich brauche die Suggestivfrage nicht zu stellen, ob die EU für Sie Europa ist. Das erspare ich mir an der Stelle. Aber was ist Europa aus Ihrer Sicht?
Europa ist ein wunderbarer Kontinent mit einer hohen Heterogenität von verschiedenen Sprachen, von verschiedenen Kulturen, verschiedene Nationen. Und das ist ja genau das, was Europa ausmacht. Wir haben eine großartige, interessante Geschichte, auf die wir stolz zurückblicken können. Das ist etwas, auf das wir auch stolz sein müssen. Und das wird uns ja auch stückweise aberzogen, dass alles, was von außen kommt, irgendwie besser ist als das eigene. Und das ist etwas, zu dem wir uns nicht nur politisch, aber auch so gesellschaftspolitisch in den Familien wieder zurückführen, dass doch auch so das eigene, die Familie, die Freunde, dass das doch und die Pflege der Tradition, der Religion, des Glaubens sehr, sehr wichtig ist, das zu bewahren, was versucht wird, uns wegzunehmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns Patrioten auszeichnet, dass wir das eigene verteidigen. Und das ist auch etwas Ureigenes des Konservatismus, das eigene zu bewahren, aber auch offen für das Gute von außen zu sein, zu lernen von anderen, das Gute mit zu übernehmen, aber das Schlechte bitte draußen zu lassen. Und ich glaube, diesen Blick in der Politik wieder dafür zu haben, die Interessen unserer Tradition, unserer Länder, unserer eigenen Leute, wobei ich sagen muss, zu den eigenen Leuten gehören auch diejenigen, die sich positiv bei uns einbringen. Jeder ist willkommen zu arbeiten, Familien zu gründen, innovativ zu sein. Aber das sollte doch eigentlich im Mittelpunkt der Politik wieder stehen und nicht das, was hier gemacht wird, nämlich unsere Gesellschaften zu zersetzen. Das ist eine Zersetzungspolitik, die wir hier gerade sehen. Und das sind Brandbeschleuniger. Das geht, das ist so schnell gegangen, dass sich unsere Länder verändern. Und dementsprechend sollten wir unser politisches Handeln darauf richten, wieder das Ganze. Und das ist das Oberthema, was ich mir vorgenommen habe für heute, wieder zurückzuführen auf eine bürgerliche, normale Politik, die uns völlig abhanden gekommen ist.
Normalität, Freiheit, Tradition und Verteidigung des eigenen. Danke vielmals, Frau Dr. Alice Weidel, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Und wir freuen uns jetzt noch im Anschluss auf viele Gespräche in unserem Netzwerk. Wundervoll. Alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön, Herr Magnet. Danke. Also, Dankeschön.